So, Simon,
Ab jetzt werden keine Gefangenen mehr gemacht. Ich sehe dich, ich sehe mich und die Leute, die uns zuhören, sehen uns.
Ja, und ich sehe, wie du ein Maiden-Shirt anhast.
Ja, ich habe
ein Maiden-Shirt. Nenn doch mal wenigstens ein Album.
Ich bin gar kein richtiger Fan.
Nein, aber for real, also wir haben jetzt...
Nevermind, oder? It smells like Teen Spirit. Glaube ich,
oder? Das ist auch mein Lieblingsalbum von allen Menschen tatsächlich.
Sehr ja, gut. Sehr gut.
Wir können uns tatsächlich sehen und ihr könnt es auch sehen. Wir haben nämlich jetzt Video angemacht. Das hat einfach mit Geldgier zu tun. Wir kriegen nämlich Videos monetarisiert und die Ausgaben, die wir haben für dieses Programm, fürs Podcast-Hosting und so.
Deine Platinfelgen auf dem Ferrari.
Werden. Genau, und deswegen wird jetzt hier YouTube und Spotify gecash-grabbed.
Gemaxed.
Und ach so, genau, also dann können wir gleich zu Anfang sagen, wir haben jetzt auch einen Steady-Account.
So.
Also bei Steady könnt ihr bei Aufrechte Demokraten uns finden und wenn ihr unseren Podcast mögt und ein paar Euros übrig habt, auch in this society, in this economy, es ist hart, ich weiß, aber wenn ihr was überhabt, freuen wir uns sehr. Das hilft uns dabei einfach weiterzumachen.
Euch
nicht mit Werbung zu behelligen, weiterzumachen. Nicht wahr? Und es ist auch einfach Vorbereitungszeit.
Ja, aber so. Toll. Ist einfach schön. So, ihr habt diesen Podcast sehr lieb. Ich meine, es ist natürlich euer Lieblingspodcast. Und es gibt noch keine Bonusfolgen, die ihr bekommt, wenn ihr uns bei Steady supportet.
Nee, ist rein ideell
im Monat. Es ist rein ideell erstmal.
Doch.
Aber wir arbeiten dran. Ich würde sagen, in den nächsten, ich will mich nicht festlegen, innerhalb des nächsten Quartals könntet ihr dann auch damit rechnen, dass ihr Bonusfolgen dafür bekommt.
Ich meine, let's be honest, es muss jetzt auch nicht, wir müssen das Rad nicht neu erfinden.
Wir müssen
die meisten Bonusfolgen sind halt irgendwie so ein bisschen deeper über ein Topic gesprochen oder Q&As. Ja. Das machen ungefähr alle Podcasts, die ich kenne so.
Oder man liest
dann ist auch
gemeinsam ein Buch und dann spricht man darüber.
Genau. Also eigentlich tatsächlich, jetzt wenn wir schon mal live sind, das haben wir jetzt auch nicht abgesprochen, wie wir das machen, aber tatsächlich hatten wir so eine Idee, vielleicht könnt ihr mal Feedback geben, wie ihr das mögt, die Idee. Oder wie ihr die findet. Und zwar, wir bringen uns ja immer Themen mit, die wir nicht abgesprochen haben. Also wir zwingen uns ja gegenseitig einfach zuzuhören, zu schauen, was hat die andere Person gerade einfach interessant in der Woche erlebt, wo geht das zusammen, ne? Was passiert so. Und dann wäre vielleicht auch eine Idee, dass wir uns gegenseitig zwingen, Bücher zu lesen.
Mhm.
Also, dass man immer so einen 2-Wochen-Zyklus sagt, so hey Simon, dieses Buch lesen wir jetzt und dann muss Simon das lesen. Und dann reden wir darüber. Und 2 Wochen später ist halt Simon dran und sagt, okay, das Buch wird jetzt gelesen.
So.
Und dann lese ich das.
Ja.
Wäre auch eine Möglichkeit.
Es wäre eine Idee.
Ob es jetzt 2 Wochen sind oder 3 Wochen, gucken wir das vom Zyklus her machen, weil ein Buch ist ein Buch, gell? Und wenn du jetzt sagst, bitte mal Krieg und Frieden, muss ich auch mal gucken, wann ich das jetzt wie durchpeitsche.
Ja, oder Kapital und Ideologie von Thomas Piketty.
Das
ist immer noch so eine Sache. Also, wenn ihr Thomas Piketty kennt, das ist dieser französische Ökonom und der hat dieses eine Buch gelesen, was irgendwie alle im Schrank haben, aber nur wenige
gelesen
haben. Das
Kapital im 21. Jahrhundert.
Genau, und das hat so 800
Seiten. Das habe ich tatsächlich gelesen.
Ich habe es auch gelesen, aber der hat noch ein Buch, das ist ungefähr doppelt so dick, das heißt Kapital und Ideologie und das hat so...
Nur geringfügig, nee, nicht doppelt so dick.
Ne, aber es ist über 1000, also so glaube ich 1100 hat es.
Ja.
Okay, ja. Naja, und
das habe ich zur Hälfte gelesen.
Ich dachte, du hast es ganz gelesen, mein Lieber. Oha.
Nee, das habe ich nicht geschafft.
Oha, naja.
Es kamen Dinge dazwischen.
Na gut.
Ich habe zeitgleich von Homer gelesen. Irgendwie die Ilias oder so etwas. Und dann wollte ich doch lieber was von phönizischen Speerspitzen lesen oder so.
Ja.
Und weiß ich nicht, spartanischen Fackelträgern und so und weniger von Thomas Piketty, aber gut.
Nee, und ich hatte tatsächlich dir mal einen Vorschlag unterbreitet. Ich glaube sogar, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, also bevor wir diesen Podcast begonnen haben vor einem halben Jahr,
von
einem Dreivierteljahr mittlerweile, dass wir mal so ein bisschen so in Anführungszeichen verbotene Bücher lesen. Also zum Beispiel Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Weil das hat ja auch niemand gelesen. Also das haben schon Leute gelesen, aber ne, das hat so niemand mal gelesen. Vor allem.
Ich meine, es gibt den Überrechts-Podcast.
Genau.
Die besprechen auch verbotene Bücher. Finde ich auch. Sehr guter Podcast. Kann man auf jeden Fall schon mal empfehlen.
Kann man sehr empfehlen. Aber ich dachte mir dann auch so, auch so andere Sachen, wie zum Beispiel irgendwie mal das Manifest vom Unabomber oder so. Also einfach so ein bisschen, abstruse, also nicht abstrus, aber einfach so ein bisschen out there Literatur, die vielleicht ein bisschen
Ich habe ja gerade wieder meine konservative Phase. Ja. Also ich habe jetzt gerade Arnold Gehlen gelesen und ich habe früher mal so eine Phase, so Anfang 20, da habe ich auch gedacht, jetzt bin ich mal edgy und lese mal die ganzen Konservativen und dann habe ich irgendwie Joseph de Maistre gelesen und wie heißt der nochmal Vorname? Nicolai Gomez Davila, glaube ich, so kolumbianischer Philosoph, und ich habe richtig Bock, die nochmal zu lesen. So, mal gucken, was da noch so drinsteckt alles.
Interesting. Ja, und das wäre zum Beispiel
also
die
Idee, gibt's auf jeden Fall was zu tun.
Für was ihr als Bonus-Content bekommt, wenn ihr uns demnächst, was ihr demnächst als Bonus-Content bekommt regelmäßig, wenn ihr uns am besten jetzt schon bei Steady supportet. Den Link findet ihr ganz oben in der Folgenbeschreibung, würde ich sagen.
So nämlich. Und damit würde ich sagen, genug der Ankündigungen.
Schluss.
Simon, ich glaube, du bist dran, wenn ich mich recht entsinne.
Ganz genau. Schluss mit dem Ankündigungslord sein. Ist der Begriff Ankündigungslord ein Begriff?
Nee, ich kenne nur den Edgelord.
Okay, also Ankündigungslord kommt aus dem Drachen-Game, also aus der jahrelangen Behelligung von Rainer Winkler, aka dem Drachenlord, durch seine sogenannten Hater. Und Ankündigungslord ist so ein Begriff, den man dem Drachenlord gegeben hat, weil er halt oft Sachen angekündigt hat, die er dann nicht umgesetzt hat. Und dann wurde so aus Drachenlord quasi der Ankündigungslord. So. Und deswegen machen wir jetzt Schluss mit Ankündigungslord sein, sondern gehen rein in die Themen. Und die ganze Drachenlord-Sache, die hat auch so vielleicht ist vielleicht ein seichter Einstieg in das, über was ich heute reden will, weil ich will über Metal reden. Und wenn man den Drachenlord mit einer Phrase assoziiert, dann natürlich mit Metal-Leute. Und ich will ein bisschen über Metal reden. Ich war nämlich in der vergangenen Woche auf meinem allerersten Metal-Konzert. Warst du schon mal auf einem Metal-Konzert, lieber Ole?
Ja.
Wirklich?
Natürlich. Ich habe in meiner Jugend auf dem Dorf gab es exakt drei Gruppen. Mhm. Es gab die Mettler, es gab die Hip-Hopper und es gab die Skater. Die Skater haben so ein bisschen zwischen den Hip-Hopern und den Mettlern vermittelt, sag ich jetzt mal, musikalisch.
Wow.
Weil, weiß ich nicht, so New-Metal-mäßig, Limp Bizkit, Korn oder so. Da waren genug Elemente von beidem drin, um das hinzukriegen. Und wir hatten aber tatsächlich bei uns im Dorf jetzt weniger so Heavy-Metal-Rock am Start, sondern wirklich eher so Black- und Death-Metal. Also ich war eher auf der Death-Metal-Ebene so, Friends von mir eher auf der Black-Metal-Ebene. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass sich das zumindest in den darauffolgenden Jahren auch eher verschoben hat. Dann habe ich auch eher Black-Metal gehört als Death-Metal, weil ich es dann doch irgendwie die interessantere Musikrichtung finde.
Ja, boah, das sind ja ganz, ganz neue Seiten an dir, die ich hier entdecke.
Das habe ich dir doch safe schon mal erzählt.
Ja, so genau für deine Metal-Experience ist, glaube ich, noch nicht. Aber was du so beschreibst über deine Jugend, ist auch so ein bisschen wie aus so einem Film über die damalige Zeit, dass es so drei
gab,
so die Metaler und die Skater und die Hip-Hopper und so. Und
aber basically ist es so. Ich meine, dann gab es irgendwie noch so ein paar Goth-Leute, die dann später sich in Emos verwandelt haben, zu großen Teilen.
Gab es noch aber die Computermenschen, so die IT-Nerds, die so...
Ja, aber nicht als bemerkbare Subkultur. Okay. Mhm. Also ja, wir hatten auch ein paar Nerds bei uns, aber...
Da würde ich auch gerne mal mit dir mal drüber reden, über diese ganze Subkultursache, weil ich glaube, die ist halt...
It's over.
Die ist over, aber
ja, die ist
vielleicht
over.
Hat die sich einfach heutzutage in so andere Subkulturen verwandelt bei jungen Leuten. Oh Gott, jetzt reden wir schon über die jungen Leute. Genau, die Guna und die und die TikToker und die, weiß ich nicht, die Luxmaxer. Nee, Luxmaxer und Guna sind wahrscheinlich große Überschneidungen. Naja.
Egal.
Anyways, ich war auf meinem ersten Metal-Konzert und zwar Bad Omens. Kennst du die Band?
Nur dem Namen nach.
Okay, also die haben in Düsseldorf gespielt und ich war in Düsseldorf in einem Stadion in einer Arena und habe mir dieses Konzert angehört und ich hatte großen Spaß. Es war sehr, also einfach reizüberflutend, weil die Bühnenshow war auch sehr... so sehr explosiv, sehr viel Flammen, sehr viel Laser, sehr viel Rauch und viel so, also sehr viel Displays und so weiter. Also es war also auch sehr laut. Also wer hätte es gedacht, es war sehr laut. Und ich stand einmal, also wir waren relativ weit vorne, also relativ auch nah an der Bühne, relativ mittig, also quasi in der Prime Mosh Pit Area. Also genau da, wo quasi sich die Leute einfach alle auf die Fresse hauen. Und ich stand dann so einmal genau am Rand vom Moshpit. Also ich war quasi die letzte Barriere zwischen dem Gewaltkreis und den Leuten, die damit eher weniger zu tun haben wollten. Und dann stand ich da so und habe nichts ahnend quasi auf die Bühne geschaut und auf einmal in der nächsten Sekunde liege ich auf dem Boden und gucke nach oben und mich hat jemand, der wahrscheinlich doppelt so viel wiegt wie ich, einfach so wie so eine Abrissbirne einfach einmal mitgenommen.
Ja, das war der dünne Firnis der Zivilisation. Einfach gerissen im Moshpit, gell?
Ja, ja. Also das war, ich lag innerhalb von 0,3 Sekunden auf dem Boden. Das war unfassbar. Also ich habe mich jetzt nicht verletzt oder so. Es war nur, habe mich sehr erschrocken. Und dann habe ich so unter anderem ausgehend von diesem Erlebnis, so ein bisschen über Gewalt und Rock und Musik und Metal nachgedacht, weil ich in so Situationen, gerade auch so in Techno-Clubs sowieso, aber auch auf dem Konzert, irgendwie sehr gut nachdenken kann. Also gerade wenn die Musik so ein bisschen repetitiv ist, was in einem Techno-Club halt einfach qua Definition der Fall ist. Und bei einem Metal-Konzert auch, wenn man sich noch nicht so in diese Musik reingehört hat, dann klingt das irgendwie alles erstmal so ein bisschen gleichförmig und auch repetitiv. Ich weiß, es ist natürlich nicht so, der Kenner hört da sehr viele Nuancen raus, die ich aber einfach noch nicht rausgehört habe. Und dann hatte ich so ein bisschen so auch so Zeit zum Nachdenken und gerade nach so zwei Dritteln von dem Konzert war ich fast in so einem meditativen Zustand, weil es einfach so ein immersives Bühnenerlebnis war und die Laser sind durch die Arena gefetzt und keine Ahnung was. Und dann habe ich so ein bisschen über diese Gewalt nachgedacht, die einerseits neben mir im Moshpit passiert, die halt aber eine total friedliche Gewalt ist. Also, oder nicht friedliche Gewalt, aber eine total harmlose Gewalt, die aber, wenn man so drauf schaut, halt gar nicht so wirklich unterscheidbar ist von einfach einer Kneipenschlägerei.
Ja.
Und dann habe ich über die Musik nachgedacht, die ich gerade höre und die einfach so, finde ich, so klingt, wie wenn man Gewalt in Musikform gießt. Und die aber auch nicht wirklich was mit Gewalt zu tun hat. Und die Songtexte sind auch nicht, also die Songtexte von Bad Omens sind jetzt nicht irgendwie, also die könnten auch in einer anderen Musikrichtung vorkommen. Das sind Songs über Liebe, über Vermissen, über Herzschmerz und über moderne Gefühle, also ne, über sehr allgemeine Sachen. Und da geht es jetzt nicht irgendwie explizit um gewaltvolle Sachen, aber es klang halt alles so gewaltvoll, weil es einfach dieses Musikgenre ist. Und dann habe ich mich an so ein Zitat erinnert oder an eine Passage von Slavoj Žižek, wo er über Rammstein redet. Und dann habe ich mich so nochmal da reingelesen, was er da eigentlich genau meinte, weil das so ein bisschen das, ja, touchiert hat, was ich dann nachgedacht habe, dann während diesem Konzert. Nämlich Slavoj Žižek redet da darüber, dass er Rammstein ganz toll findet, obwohl er eigentlich gar keine moderne Musik mag. Also Slavoj Žižek, für die ihn nicht kennen, das ist ein slowenischer Philosoph, der primär dadurch bekannt ist, dass er so, ja, Ideologiekritiker ist. Er ist quasi der Wolfgang Schmidt aus Slowenien und er hat immer ein sehr besonderes Auftreten, also er lispelt ganz stark und hat immer anscheinend
sehr starke Ticks halt.
Genau, also reibt sich immer die Nase beim Reden und so weiter und ist, also ja, Marxist, würde er sich, glaube ich, auch so selber beschreiben. Und er spricht dann über Rammstein und dass er Rammstein ganz toll findet und dass er es nicht verstehen kann, wenn Linke Rammstein vorwerfen, dass sie irgendwie rechts wären. Also, dass sie Faschisten wären, dass sie...
Achso, das muss man vielleicht nochmal sagen. Ich glaube, dass diese Aussagen auch nochmal vor den Anschuldigungen,
ja,
über sexuelle,
genau,
Sachen und so weiter, also da geht es jetzt eher um das Bedienen von Nazi-Ästhetiken, was ja auch ein Provokationsmittel ist, was Rammstein schon immer einsetzt.
Genau, also das Zitat ist tatsächlich relativ alt. Also, ich glaube, über 10 Jahre ist es alt. Und ich meine, Rammstein gibt es ja auch schon sehr lange. Und die Ästhetik von denen hat sich ja auch nicht wirklich verändert. Also die waren ja schon immer haben wir auf Provokationen gesetzt, haben sie diese Art zu singen mit diesem gerollten R und so, also dieses Überperformen eigentlich von einem Deutschsein mit diesem extrem militanten Auftreten auf der Bühne, mit diesem elaborierten Pyro-Shows und so weiter und so fort. Also eigentlich ein Slavoj Žižek nennt das dann irgendwie so eine faschistoide Ästhetik eigentlich. Und sein Punkt ist, dass er den Kritikpunkt ablehnt von anderen Linken, wenn sie sagen, Rammstein würde Rechtsrock machen oder würde quasi faschistoide Ästhetiken bedienen. Und du hast schon angesprochen, also bei allen schlimmen Sachen, die man über Rammstein und die man über Till Lindemann sagen kann, kann man vielleicht auch mal diesen politischen Gehalt ansprechen von dem, was sie in ihrer Musik rüberbringen. Und was man ihnen wahrscheinlich nicht vorwerfen kann, ist, dass sie irgendwie Rechtsrock machen würden. Weil das ist schon nochmal was anderes als so eine Band jetzt wie irgendwie Böse Onkels oder so oder Freiwild, die halt einfach tatsächlich Rechtsrock machen. Also die rechtskonservative Texte haben, die wo das der politische
Gehalt einfach von dieser Musik ist. Naja, ich würde mal fast sagen, das ist... Also da würde ich fast noch ein bisschen differenzierter sein, ob ich jetzt Freiwild und Böse Onkels jetzt 100% als Rechtsrock labeln würde. Ich denke jetzt eher an so Bands wie Lanzer oder so.
Ja, klar. Also ich meine, da ist es dann halt sehr obvious, aber vor ein paar Tagen habe ich gesehen, dass Manuel Ostermann,
mit Freiwild zusammen
auf der große deutsche Polizist, auch bei Freiwild auf der Bühne war und so. Also ne, die Schlagrichtung ist schon eigentlich klar.
Aber gut, ja.
Und
also bei Rammstein ist auf jeden Fall nicht so. Also die haben auf jeden Fall nicht in dieser Weise auch ein also jetzt auch mit einem gewissen Schulterzucken ein rechtes Publikum hingenommen, sag ich jetzt mal.
Ja, auf jeden Fall. Also und das ist so ein bisschen der Punkt, auf den ich, glaube ich, auch hinaus will, was da eigentlich, also nochmal ganz kurz, die politische Ausrichtung von Rammstein, da will ich am Ende von meinem Part nochmal ein paar Worte verlieren, weil die ist aus anderen Gründen bescheuert. Also die ist aus Gründen bescheuert, die nicht sind, dass sie irgendwie Rechtsrock wären oder dass sie irgendwie rechts wären. So.
Aber am Ende sind es auch so Mitte-Extremisten. Ich habe mich noch nie mit... Oh gut, aber egal, ja.
Du wirst
schon ganz gespannt.
Du wirst es lieben. Also, genau.
Was hat jetzt Slavoj Žižek eigentlich gesagt, Mann?
Rammstein ruft zum Retten der Demokratie auf.
Ah.
Nein, ich will eigentlich... Also Slavoj Žižek sagt, dass Rammstein durch diese ganze faschistoide Ästhetik, durch diese Militanz, die sie im Auftreten haben, diesen faschistischen Gedanken eigentlich überspitzen und ins Lächerliche ziehen. Mhm. Und dadurch ihn entwaffnen. Also indem sie quasi es so konsequent, diese Ästhetik durchziehen, bis es quasi ins Lächerliche kippt und es dann niemand mehr ernst nehmen kann.
Also eine Karikatur halt.
Genau. Und da würde ich halt sagen, ich weiß nicht, ob das klappt. Also du hast es gerade eben schon angesprochen, sie haben in Kauf genommen, dass sie halt sehr viele einfach rechte Fans haben. Und ich würde sagen, das kommt daher, dass diese Überspitzung halt nicht unbedingt klar wird. Also für viele Leute ist es halt nicht dieses Karikatureske, weil sie es halt voll nehmen. Es ist halt ehrlich cool. So.
Mhm.
Und ich kann mir vorstellen, dass es halt sehr viele Leute gibt, die diese Bühnenshows, diese faschistoide Ästhetik, diese Militanz, dieses gerollte R und so weiter, also dieses sehr einfach überperformte, gute Deutschsein, dass die es einfach unironisch cool finden und diese Überspitzung halt gar nicht merken. Also das ist vielleicht ein ähnlicher Kritikpunkt, den man an den Film The Wolf of Wall Street anlegen könnte, der ja auch eigentlich eine kapitalismuskritische Aussage hat, also wo ja relativ klar ist, Martin Scorsese feiert da nicht einfach den unbegrenzten Turbokapitalismus ab.
Yeah.
Aber weil die Ästhetik so einnehmend ist, also Jordan Belfort, also Leo DiCaprio ist einfach der coolste Mensch der Welt in diesem Film. Er ist der begehrenswerteste Typ. Er ist mit Margot Robbie verheiratet. Er hat jedes schöne Auto auf der Welt und so weiter. Also, ne? Die Ästhetik ist so überladen, dass es halt kein Wunder ist, dass es Millionen von BWLern auf dieser Welt gab und gibt, die diesen Film halt unironisch feiern und genauso...
Die richtig Gänsehaut kriegen dann.
Genau, inklusive dem 14-jährigen Simon, der diesen Film zum ersten Mal gesehen hat und der nicht fassen konnte, was er da sieht. Und was Ähnliches, würde ich sagen, kann man bei Rammstein sagen, dass diese Verteidigung von Rammstein, die Slavoj Žižek da anbringt, finde ich, so ein bisschen ins Leere geht, weil er mag das als Überspitzung und Übertreibung an und als komplette Karikatur sehen. Aber ich glaube, es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die es halt nicht so sehen.
Ich meine, das ist ja eine ähnliche Kritik, die du auch angebracht hast hier mit Dara und Markant und so, mit dieser Freiheitsfront, wo die entsprechend diese erneuerbare Energienplakate in der Nazi-Ästhetik haben, dass das auch irgendwie fehlgeleitete Form ist einer Ästhetisierung des Politischen, weil es einfach die falschen Quellen irgendwie bedient und nicht markiert genug ist oder auch ganz komische Assoziationen hervorruft, die dem Inhalt direkt entgegenstehen.
Ja.
Und ich erinnere mich auch an meine Rezension von Göring, wo das ja ein ganz ähnlicher Kritikpunkt war, dass Russell Crowe einfach viel zu cool ist, obwohl es halt Hermann Göring ist, den man nicht cool finden sollte.
Ja.
Zumindest nicht irgendwie in einem Film, der 2026 in dieser Weise rauskommt. Und es ja irgendwie auch noch so irgendwo den Anspruch hat, es irgendwie kritisch aufzuarbeiten. Es schlägt halt fehl.
Ja. So. Und dann habe ich so ein bisschen diese Sache über Slavoj Žižek gelesen und mir gedacht, dass es eigentlich ins Leere geht und dass ich glaube, dass Slavoj Žižek da nicht recht hat. Und dann habe ich aber an meine eigene Konzert-Experience gedacht und habe gedacht, wie ich mich bei Bad Omens gefühlt habe und wie ich diesen Moshpit so direkt neben mir gesehen habe, der mich einmal komplett umgenockt hat und so weiter. Aber wo mir dann auch wieder ganz schnell hochgeholfen wurde und wo die Leute total nett waren. Also wo es eigentlich eine total harmlose...
Metal-Konzerte sind in der Regel wirklich sweet.
Sehr. Und,
also muss man einfach sagen.
Der Typ, der in der Crowd vor mir stand, hat sich einmal umgedreht und hat gesagt, hey, du bist doch Simon David, ich feiere deinen Content sehr. Also klingt auch wie so Geschichte aus dem Paulanergarten, aber stimmt. Und sowas würde mir, glaube ich, auf einem Freiwild-Konzert auch eher weniger passieren. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, das ist ja auch alles einfach sehr... Also es ist, wie gesagt, es ist so eine sehr harmlose Gewalt, die da zelebriert wird. Und eine unglaubliche Härte und auch eine Form von Militanz, die da in der Musik und in dem Klang und in der Bühnenschau transportiert wird, aber die eben nicht ins Karikatureske überspringt. Also wo man dann nicht sagt, oh, die Band und die Bühnenschau und keine Ahnung, das Publikum, die persiflieren eigentlich diese Militanz und diese Gewalt und dadurch wird es unschädlich gemacht, so wie es Slavoj Žižek das halt bei Rammstein irgendwie sagen würde, sondern da passiert ja eigentlich was anderes. Sondern da passiert ja eigentlich so eine Art Sublimierung. Also da wird ein schlechter Impuls, eine schädliche Energie, also ein gewaltvoller Trieb, wird unschädlich gemacht. Aber ohne, dass er ins Übertriebene, ins Groteske, ins Parodistische übertritt. Verstehst du, wie ich meine? Also da wird
weil ich meine, es ist ja tatsächlich so, die Leute schreien mit, die Leute hauen sich in einem Moshpit echt auf die Fresse. Also wenn du da mittendrin bist, kannst du dir wirklich ganz konkret eine Faust fangen.
Ja, ja.
Und sie machen es trotzdem. Oder gerade deswegen.
Genau. Und das hat aber nichts Karikatureskes. Also das ist keine Übertreibung, das ist keine Überspitzung davon, sondern es ist einfach eine Überführung von einem, ich will nicht sagen niederen Trieb, weil das klingt immer so Hokuspokus, aber von so einer schädlichen Energie von einer destruktiven Energie in etwas, was das irgendwie neutralisiert, aber wo man trotzdem diesen Ausdruck eben hat. Und das, finde ich, ist nochmal was ganz anderes als das, was Slavoj Žižek meint. Und ich würde sagen, dass diese Art von Sublimierung, also von einer Umwandlung von einer Energie in irgendwas Unschädliches, dass man das wahrscheinlich in einer Weise auch auf die Bühnenshows von Rammstein anwenden könnte. Und das, ich glaube, dass vieles davon auch einfach daher kommt, dass ich diese Art von Konzerten bisher nicht gewöhnt war. Also für mich war das halt einfach alles sehr neu. So, und ich habe auch schon Moshpits erlebt und ich möchte sagen, ich habe auch schon mitgemacht und zwar beim OG Kimo Konzert 2019 in Mannheim. Das war wundervoll und da haben sich die Leute auch alle auf die Fresse gehauen. Aber gerade so dieses sehr spezifische bei so einem Metal-Konzert, ich glaube, für mich hat das halt alles einfach nochmal mehr gewirkt, weil ich es halt zum ersten Mal so gesehen habe.
Also ich finde es so lustig bei Konzerten, also weil allgemein, wenn Musik so ein kleines bisschen mehr Geschwindigkeit hat, also dass man einigermaßen dazu springen und oder tanzen kann, dann hast du heutzutage so schnell einen Moshpit. Ich weiß nicht, ich meine natürlich so aggressive Impulse, also werden auch oft einfach über Muskelkraft abgebaut, über Sport, über Tanz, über Kampf, über Spiel oder eben über Konzerte. Und dann einfach zu sehen, dass in fast jeder beliebigen Musikrichtungen heute bei Konzerten so Moshpits entstehen. Also ich war auch bei so einer, auf so einem Postrock irgendwie Konzert eingeladen von Friends. Also die kannten irgendwie die Band und weiß ich, die haben wirklich, also meiner Ansicht nach, richtige Doodle-Musik gespielt. Und aber die ersten, also die waren auch so, die waren so spät, also die kamen irgendwie von Hamburg, standen im Stau. Das heißt, die Show ist eine Stunde nach hinten verlegt worden. Die Leute waren schon alle da, haben sich richtig ordentlich einen reingestellt. Und die ersten 5 Reihen waren halt in diesem kleinen schwitzigen Raum richtige Die-Hard-Fans.
Ja.
Alle schon, also wirklich sich 8-armig einen reingeorgelt und dann ist die Band auf die Bühne und dann hat der erste Song ging irgendwie über, weiß ich nicht, dass sie sich vergessen hat, die Haare zu kämmen oder irgendwie sowas. Und die Leute haben sich halt sowas von Geistes auf die Fresse gehauen. Es war wirklich lustig. Und dachte ich mir, das ist auch dann, die Musik ist halt auch manchmal nur Begleitwerk, um einfach nur dieser friedvollen Sublimierung von aggressiven Triebenergien, dieser Triebabfuhr irgendwie Ausdruck zu verleihen oder einen Ort zu geben.
Ja, ich habe dann auch, weil ich ich habe ein Iron Maiden T-Shirt an, obwohl ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Ich bin da wirklich der größte Poser. Ich will nochmal auf Drachenlord zurückkommen. Dann habe ich mich an so ein Video erinnert, wo er über Sabaton redet. Kennst du Sabaton?
Ich kenne Sabaton.
Ja, also
ich wollte gerade schon mit Musik. Dir Run to the Hills anstimmen, aber jetzt kamst du mit Sabaton. Können wir auch, aber ja.
Und ich habe auch noch nie Sabaton gehört. Dann habe ich mich irgendwie jetzt auch so in der Vorbereitung auf die Folge mal so bei Sabaton reingehört. Und das ist ja echt faszinierend, weil die ja nur Musik über Krieg machen. Also die machen ja nur, die besingen ja eigentlich nur irgendwelche Ereignisse aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und auch das ist ja eine Form von Sublimierung. Also da wird ja. Ich habe dann auch ein bisschen mich bei Wikipedia reingelesen, wo sie eben sagen, sie lehnen das ab, dass irgendwie ihre Musik politisiert wird und sie, also bei solchen Aussagen sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es ist eigentlich immer quatschig, wenn.
Ja, ich verstehe schon.
Ne, das ist eigentlich immer ein bisschen käsig. Aber ich würde ja trotzdem sagen, dass diese Faszination und diese Ästhetisierung von Krieg und von, also vom Ersten und Zweiten Weltkrieg, die Sabaton in ihrer Musik abfeiern. Und wie gesagt, ich habe vielleicht 5 Songs jetzt mir von denen angehört. Dass es ja auch eine Art von Sublimierung ist von ganz schlimmen Dingen und von der Faszination auch für ganz schlimme Dinge. Und das ist ja auch ein bisschen so ein Running Joke, dass Leute, die so sehr eine Faszination für den Zweiten Weltkrieg haben, oft so ein bisschen vielleicht aus fragwürdigen Gründen diese Faszination haben.
Ja.
Und dass Sabaton eigentlich eine ähnliche Umwandlung macht von diesen von dieser Faszination für den größten Gewaltexzess in der Menschheitsgeschichte. In einfach, man hört Musik und man geht auf Konzerte und hört sich Musik darüber an.
Ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen Intention und Rezeption.
Ja.
Also ich meine, ich bezweifle, dass ich besonders viel politische Schnittmengen habe mit Mayhem oder Marduk oder so, die auch sehr stark von Kriegen inspiriert sind musikalisch, aber ich kann es ja trotzdem auf eine andere Weise hören und auch über das, was die KünstlerInnen so selber vertreten, auch hinaus für mich mir aneignen und diese Musik auf eine andere Weise wertschätzen.
Ja.
Und das macht mich jetzt weder irgendwie zu einem Zweite Weltkriegsfanatiker noch zu einer Satanistin. Weißt du, das, also das wäre auch Quatsch, in diesem automatischen Vollzug von Musikgenuss oder überhaupt von Kunstgenuss kann man sich, also das gibt einfach keinen Sinn, das so zu denken. Das ist einfach so mechanisch sind Menschen nicht.
Ja. Ich habe versprochen, dass ich gegen Ende von meinem Part nochmal über Rammsteins Politik rede und warum die aus ganz anderen Gründen quatschig ist, die eben nicht sind, das sind verkappte Rechtsextreme oder irgendwelche Faschisten oder so.
Mhm.
Und zwar habe ich mal so durch den Wikipedia-Eintrag von Rammsteins Kontroversen gescrollt, der tatsächlich sehr lang ist. Wer hätte es gedacht? Und da geht es auch um deren Extremismusvorwürfe. Und dann steht da eben zum Beispiel, wird der Gitarrist Paul Landers zitiert, wir sehen die Welt anders als in links und rechts aufgeteilt. Ich meine, auch das schon ist einfach eine quatschige Aussage, weil ist ja toll, dass ihr das so seht, das ändert nichts daran, dass die Welt so aufgeteilt ist, also dass man politische Auffassungen eben danach aufteilen kann und auch aufteilen sollte, wie man eben mit Hierarchien in der Gesellschaft umgeht, was ja, würde ich sagen, der primäre Unterschied zwischen rechts und links ist. Und ist ja schön, dass die das anders sehen, aber ne, juckt. Und dann werden auch Songs zitiert, wo sie zum Beispiel, also der Song Links 234 von Rammstein, wo sie eben sagen, sie wollen mein Herz am rechten Fleck, aber schaue ich dann nach unten weg, dann schlägt das links, links, links. Also wo sie nochmal sagen, wir sind links. Und dann habe ich weiter gescrollt, also in diesem Artikel, und dann ging es darum, um das Album von 2019 mit dem Song Deutschland. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja.
Das war ja so ein Skandal, weil irgendwie in dem Musikvideo oder in dem Trailer zu dem Musikvideo,
das war ja,
waren irgendwie so
nur Fascho.
Genau, also wo sie Szenen nachspielen aus einem Konzentrationslager und wo sich im Vorfeld dann alle drüber aufgeregt hatten. Also auch das war noch vor den Vorwürfen von 2023 an Till Lindemann und die Band, wo sich im Vorfeld dann alle drüber aufgeregt haben, wie Rammstein denn diese Ästhetik fahren kann, dass man da irgendwelche Konzentrationslager im Musikvideo porträtiert. Und dann kam das ganze Musikvideo raus und dann werden da eben auch, wurden in diesem Wikipedia-Artikel Feuilletonisten zitiert, zum Beispiel aus der Zeit. Ich zitiere, bei genauerer Beobachtung fällt etwa auf, dass die Band die KZ-Referenz keineswegs zum Zwecke eines bequem integrierbaren Aufregers benutzt. Entscheidend ist, was der Sänger Till Lindemann in diesem Zusammenhang textlich vorträgt. Deutschland, meine Liebe, kann ich dir nicht geben. Und die Gründe dafür liegen eben unter anderem in der Existenz der Konzentrationslager selbst. So. Und dazu, oder ich fange anders an. Das ist
ich bin nochmal ganz froh, dass die Zeit in ihrem Feuilleton das nochmal für uns aufgeschlüsselt hat.
Richtig, richtig, sehr gut. Also diese Zeile Deutschland, meine Liebe, kann ich dir nicht geben. Und dann eben mit der Begründung quasi, Deutschland hat ja schon in der Vergangenheit ganz schön viele Schweinereien getan.
Yeah.
Und das ist ja keine wirkliche Verzeihung. Und das ist ja keine wirkliche Ablehnung von Nationalismus. Das ist ja einfach eine Begründung, warum man in einem spezifischen Fall kein Nationalist ist.
Also wenn Rammstein dänisch gewesen wäre, dann hätten sie genau ihr Land auch lieben können.
Genau. Also das ist ja im Prinzip eine Bedingung, die man an seinen eigenen Nationalismus stellt. Also man sagt, nein, ich lehne diesen Staat ab, ich möchte mich nicht mit diesem Staat identifizieren. Aber nicht, weil man eben anerkennt, dass der Staat nicht die eigenen Interessen vertritt, sondern der Staat der ideelle Gesamtkapitalist ist, der einen in den Klassengegensatz zwingt und durch den man einen, wenn man Arbeitnehmer ist, einen im Normalfall ein ziemlich unfreies Leben führt. So, das ist ja eigentlich eine Absage an diese Kritik, sondern eine Kritik, die sich darauf reduziert, mein Staat war in der Vergangenheit schlimm und deswegen kann ich ihn nicht mögen. Aber wenn es anders gewesen wäre, dann natürlich. So. Und dazu passt auch ein anderes Zitat, was ich hier gefunden habe. Paul Landers beschrieb Rammstein in einem weiteren Interview als Kämpfer für linken Patriotismus. Auch das ist schon eine wirklich komplett idiotische Aussage, weil wer einen Patriotismus von links aufladen will, der kommt halt dann einfach irgendwann rechts bei raus. Also das ist ja eigentlich derselbe Versuch, den Sarah Wagenknecht seit ein paar Jahren betreibt, dass man versucht, irgendwie so einen Patriotismus, einen Kulturkonservatismus und auch eben nationalistische Gefühle von links aufzuladen. Also dass man eigentlich eine nationalistische Solidargemeinschaft schafft. Und das kann halt auch nur nach hinten losgehen, weil diese nationalistischen Gefühle, dieser Patriotismus, den man sich da irgendwie herbeifantasieren will, eben nichts mit einer wirklichen Klassensolidarität zu tun hat. Weil eben der
Staat
ja immer
internationalistisch sein müsste.
So, genau. Und wenn man eben glaubt, dass die eigene, also die nationale Arbeiterschaft irgendwie was abgesondert betrachtet werden müsste von der französischen oder der dänischen oder der tunesischen oder so, dann kann das nicht links sein. Also dann kann das keine übergreifende Klassensolidarität bedeuten, wenn man sich mit dem Unterdrückungsinstrument, den der bürgerliche Nationalstaat halt eben nun mal ist, wenn man sich damit gemein macht und wenn man diese große Abstraktion, die das nationale Wir ist, die das nationale Kollektiv ist, wenn man sich überhaupt erst damit gemein macht. Also wenn man so tut oder wenn man erstmal annimmt, dass es überhaupt sowas gibt wie das große deutsche nationale Kollektiv im Vergleich zu dem französischen oder dem polnischen oder dem russischen. Allein das ist schon eine Prämisse, die so wenig mit einer übergreifenden, auch länderübergreifenden Solidarität zu tun hat, dass man jeden Versuch von linkem Patriotismus eigentlich direkt in die Tonne kloppen kann.
Ja, ich bin ja bei der BSW, würde ich auch sagen, also die nennen sich ja selber linkskonservativ.
Ja.
Ich würde da jetzt gar nicht so sehr um diesen Begriff links oder nicht links ringen. Also ich schließe mich deine Argumentation an. Aber ich würde beim BSW einfach sagen, das sind einfach Sozialdemokraten. Also das ist eine sozialdemokratische Partei. Und das, was ich eigentlich von der SPD erwartet hätte, was sie praktisch als sozialdemokratische Partei sein sollte.
Ja.
Deswegen ja. Ist für mich ist BSW eigentlich SPD. Steiler Take, aber
also haben sie
ist tatsächlich so.
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht umgebracht. Wer hat uns verraten? Die BSW-Demokraten. Naja. Gut. Das waren meine Ausführungen über warum ich denke, dass Slavoj Žižek Unrecht hat, wenn er über Rammstein redet, und meine Gedanken zum ersten Metal-Konzert meines Lebens. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was du mir erzählst.
Ja, es ist natürlich wieder einmal dieser Moment, wo ich innerlich schon ganz aufgeregt bin. Nicht nur, weil ich ein schönes Thema habe, sondern weil es wieder einmal so ist, dass wir zwei Themen auswählen, die wirklich wie Arsch auf Eimer passen. Denn ich möchte auch eigentlich über diese Frage reden, ob etwas, das nach Gewalt aussieht, auch automatisch Gewalt ist, so wie du davon gesprochen hast, ob dieses sich auf die Schnauze hauen eben so etwas ist oder nicht, eine sublimierte Form davon oder etwas anderes. Und zwar würde ich gerne über Kink-Shaming sprechen, also das moralische Verächtlichmachen von bestimmten sexuellen Vorlieben. Das hatte so ein bisschen den Hintergrund, dass ich gesehen habe, und das hatten wir auch schon in der Folge diskutiert, dass radikal-feministische Tendenzen wieder back on track sind, wieder richtig en vogue, diese, also bestimmte Arten von Radikalfeminismus zu vertreten. Auch der Podcast Dürften eure Töchter, den ich schon mehrfach empfohlen habe und an dieser Stelle noch einmal empfehlen möchte, hat da auch schon eine Folge drüber gemacht. Also ich bin jetzt nicht irgendwie eine singuläre Person, die das nur so feststellt, sondern es scheint wirklich ein Ding zu sein. Es ist ja manchmal ein bisschen schwierig festzustellen, ob solche Social-Media-Trends nur algorithmisch bedingt sind oder ob es wirklich gerade so ein bisschen an Fahrt aufnimmt. Und Radikalfeminismus hat ja ein bisschen kurz gesprochen so eine Art Klassendefinition von Geschlecht. Also man sagt, Männer sind die unterdrückende und die ausbeutende Klasse und Frauen sind die unterdrückte bzw. die ausgebeutete Klasse. Und dann gibt es halt neben Institutionen und Gesetzen, die dieses geschlechtliche Klassenverhältnis verankern, auch noch Normen, sehr mächtige, die diese Institutionen stützen oder sie verstärken. Und diese Normen beziehen sich halt auf die Geschlechterrollen. Und es ist ja schon so, dass so moderner Radikalfeminismus durchaus ja auch die 90er durchlebt hat. Das heißt, so die Fragen, wie fließen andere Unterdrückungsformen damit ein, sind durchaus in modernen Ansätzen enthalten. Also dass zum Beispiel, also dieses Klassenverhältnis als Frau kannst du natürlich trotzdem verändern, indem du zum Beispiel über Rassismus läufst. Also wenn du als weiße Frau deinen geschlechtlichen Status verbessern möchtest, dann kannst du das über Rassismus tun. Also indem du dich zum Beispiel über nicht weiße Männer stellst. Das heißt, du kannst auch mehr wert sein als Männer, sofern du halt die Race-Komponente mit dazu nimmst. So. Mhm. Deswegen gibt es da durchaus Schnittmengen auch mit intersektionalen Ansätzen, vielleicht auch mit materialistischen Ansätzen, dieser Klassenbegriff. Also ich halte ihn aus verschiedenen Gründen nicht für ganz so gut, aber ne, kannst du irgendwie mitarbeiten, da gibt es auf jeden Fall Verbindungslinien. Aber Radikalfeminismus hat mit dieser sehr, sehr starren, zweiteiligen Entgegensetzung von den Klassen von Frau und Mann Probleme. Und zwar, das habe ich auch schon an mehrfachen Stellen gesagt, also queere Identitäten mit einzubeziehen, weil die so ein bisschen aus diesem Raster rausfallen. Aber darum geht es mir jetzt gerade gar nicht so sehr, sondern in gewisser Hinsicht noch viel, was heißt schlimmer, aber also, oder auch sehr folgenreich ist der Punkt, dass in diesem starren Gegensatz halt die ganz vielen nicht nur möglichen Beziehungen, sondern die ganz realen Beziehungen zwischen Männern und Frauen in ihrem subversiven Charakter, in ihrer antipatriarchalen Praxis oder in ihrer Mehrdeutigkeit überhaupt nicht mehr erfasst werden können, weil es einfach so ganz klare Gegensätze sind. So, das merkt man besonders dann, wenn halt Radikalfeministinnen über harten Sex sprechen. Also wenn es dann irgendwie um Praktiken von Choking, Slapping, also von Würgen und Schlagen geht, dann lauten halt, dann liest man halt so Kommentare wie Bring Back Kink Shaming. Und ich dachte mir, ah krass, wir hatten jetzt so ein paar Jahre lang diesen sogenannten sexpositiven Feminismus, der halt auch wirklich gesagt hat, hey, sexuelle Begehren dürfen irgendwie frei walten, wir dürfen alle irgendwie alles hot finden, solange wir da als erwachsene Menschen Ja zu sagen, und Kinkshaming ist schlecht, weil Frauen wurden so lange für ihre sexuellen Begehren herabgewürdigt. Überhaupt wurden Menschen, die nicht diesem ganz klassischen heterosexuellen Bild von reproduktivem Sex entsprechen, weißt du, dann so richtig katholisch mit einem Bettlaken und einem Loch in der Mitte und so entsprechen, dass das wie herabgewürdigt wird. Und deswegen sollten wir das beenden. Und dann liest man halt 2026 Kommentare wie Bring Back Kinkshaming. Weil halt gerade im BDSM oft Frauen dargestellt werden in passiven, in unterlegenen oder in masochistischen Rollen und die Männer entsprechend in aktiven, in dominanten und in sadistischen. Und das würde dann sexistische Stereotype reproduzieren und damit letztendlich das Patriarchat stärken. Und bevor ich auf diese Kritikpunkte eingehe, würde ich gerne, wenn wir schon bei diesem Klassengegensatz sind, auch ein bisschen darüber sprechen, inwiefern auch diese Zweiteilung, die wir in der marxistischen Theorie haben, zwischen Arbeit und Kapital oder ArbeiterInnen und KapitalistInnen, zu gewissermaßen zu ähnlichen Problemen führen kann, wenn man das so streng trennt. Also in der ganz klassischen Vorstellung, in der marxistischen Theorie ist es ja sozusagen KapitalistInnen, das sind also die Angehörige der besitzenden Klasse, also die besitzen die Produktionsmittel einer Firma, also die ganzen Maschinen und Geräte und Gebäude und so weiter, die stellen die Leute an, haben also auch eine vertragliche Verfügungsgewalt über ja, die Arbeiterschaft. Und die ArbeiterInnen sind definiert als die Gruppe an Menschen, die nicht von den Erträgen ihres Kapitals oder der Eigentümerschaft über Produktionsmittel leben können und deshalb einer Lohnarbeit nachgehen müssen. Und das gilt sowohl für Bürokräfte als auch für ProduktionsarbeiterInnen am Fließband, als auch für Arbeitslose, die ja, das würde jetzt ein marxistischer Term sein, zu dieser Reservearmee gehören, also potenziell eben auch kapitalistisch verwertet werden können und gewissermaßen auch RentnerInnen und Kinder, egal. So, also das sind die anderen. Jetzt ist halt die Frage, ist diese Zweiteilung in dieser Schärfe weiterhin so sinnvoll? Und es gibt einen recht bekannten Podcaster in linken Kreisen, der heißt Fabian Lehr, den wir auch schon öfter mal hier gequotet haben. Und der hat darüber auch schon einen Podcast gemacht und Vortrag gehalten und so. Ich habe mir jetzt in diesem Falle einen Vortrag nochmal angehört von Ende 2015, also eine relativ aktuelle Sicht seiner Dinge auf dieses Thema, die beim Unframe Festival stattgefunden hat, eben im Ende, ja Ende 25, habe ich glaube ich gerade schon gesagt. Mhm. Und da sagt er, naja, also das ist total sinnvoll, diese Unterscheidung zu treffen. Und das ist halt so, wenn du, also du gehörst dann zum kleinen Bürgertum, also Großbürgertum sind dann die richtigen richen Leute, aber du gehörst zum kleinen Bürgertum, sobald du von deinen Kapitalerträgen leben kannst oder das relativ schnell tun könntest. Das wäre so die klassische Definition eben. Und dann habe ich mich gefragt, ja, aber was genau heißt das denn, von den Kapitalerträgen zu leben? Das heißt, wenn du jetzt dein Netto, also Vermögen in ETFs gesteckt hast, also vom Firmen ist jetzt in MSCI World, also praktisch den, also den bekanntesten Weg halt ETFs anzulegen oder den allgemeinsten, weil einfach die 1300 oder was größten Unternehmen da drin sind, dann habe ich mal ein bisschen nachgerechnet, um da auf ein deutsches Medianeinkommen zu kommen, also als Kapitalertrag, was auch inflationsgesichert ist, bräuchtest du halt so ungefähr 2 bis 2,5 Millionen Euro praktisch in Cash investiert. Jetzt nicht nur, weil du ein Haus irgendwie geerbt hast, sondern wirklich praktisch in Geld investiert, an der Börse oder über ETFs eben laufend, dass du davon leben kannst. Und wenn man jetzt bedenkt, dass halt weniger als 1% aller Deutschen Multimillionäre sind, dann würde ich sagen, ist das schon ein sehr, sehr enger Begriff von Kleinbürgertum, den Fabian Lehr da so aufmacht. Er sagt dann auch, ja, es gibt auch Handwerksbetriebe, Kleinbauern und so weiter, aber die seien fast alle verschwunden. Kann man jetzt so sehen. Also Fakt ist, wir haben in Deutschland 3,5 Millionen Selbstständige. Davon sind die Hälfte Solo-Selbstständig. Also da könnte man auch fragen, welchen Status haben die eigentlich inne, die Solo-Selbstständigen? Und fast 40%.
Dazu gehören ja wir. Das sind ja wir.
Ja, sind wir. Wow. Sind wir. De facto. Obwohl ich ja auch noch einer Lohnarbeit nachgehe, du nicht. Also du bist ja in diesem Zwischenstatus. Er meint, das könnte man vernachlässigen. Ich finde, bei, keine Ahnung, 1,67 oder wie viele Millionen Leuten so krass zu vernachlässigen, ist dieser Status auch wieder nicht. Und die allermeisten Selbstständigen, die Leute angestellt haben, also 40% von, also nee, die, also die Hälfte sind soloselbstständig und 40% sind Kleinstbetriebe. Also da arbeiten dann irgendwie unter 50 Leute, die meisten halt noch so 2 bis 10 Leute. Also sind wirklich kleine Betrieben. Also nur 2% aller Unternehmer in diesem Land, also nur der Unternehmer in diesem Land, haben halt Firmen mit mehr als 50 Leuten. Und ich glaube, du brauchst, also wenn du jetzt einen Friseurbetrieb hast, dann gehörst du sehr wahrscheinlich nicht zu der Bevölkerung, die mal schnell 2,5 Millionen Euro auf der hohen Kante hat, um das in ETFs zu investieren, um dann von den Renditen zu leben. So. Mhm. Und dann hast du halt deutschlandweit, also Fabian Lehr sagt jetzt, er würde jetzt hier von 5 bis 10% ausgehen. Also ich würde sagen, wenn man großzügig ist, könnte man höchstens von 1 bis 2% ausgehen, die eher als Kleinbürgertum oder Bürgertum fasst.
Ja.
Und naja, dann hat er auch noch irgendwie gemeint, naja, also die Professional Managerial Class, also die professionelle Managerkaste, die ja auch alle arbeiten müssen, gehören in dem Sinne auch zur Arbeiterklasse dazu, weil sie ja für ihr Einkommen eben arbeiten müssen. Obwohl er meiner Ansicht nach auch einen sehr weiten Begriff von Professional Managerial Class hat. Also nur weil du jetzt, sag ich mal, Teamleitung in einem Pflegebetrieb bist, also irgendwie studierter Sozialarbeiter im Team mit Leuten, die da irgendwie Querenstieg gemacht haben, weiß ich jetzt nicht, ob man das als Professional Managerial Class bezeichnen möchte. Und wenn ich das aber jetzt so darlege, würde ich dann sagen, ist diese Einteilung, die er da macht, in 99:1, ist die falsch? Nee, die ist nicht falsch. Die kann man logisch so machen. Also man kann das so definieren. Man kann sagen, das ist das Verhältnis von Arbeit und Kapital, das sind die Kapitalistinnen, das ist diese kleine Gruppe an Menschen und der Rest, das ist die große Arbeiterklasse, die ist so groß wie nie und deswegen kann man hier auch gut irgendwie agitieren. Und ich meine, seine Schlagrichtung ist ja zu sagen, wenn jetzt irgendwie zwei linke Splittergruppen sich zusammensetzen und sagen, also ihr habt überhaupt keinen Kontakt mehr zur Arbeiterklasse und wir aber schon und die anderen sagen, nein, wir haben Kontakt zur Arbeiterklasse und man denkt sich so, ja Leute, geht auf die Straße und von 100 Leuten sind 99% Teil der Arbeiterklasse, dann ist es ein bisschen albern, sich gegenseitig vorzuwerfen, dass man keinen Kontakt hätte, weil, wie Fabian Lehr dann in seinem wunderbaren, trockenen Humor auch ausführt, es relativ unwahrscheinlich ist, dass man eine linke Basisgruppe hat, wo ein Großteil der Leute aus Großgrundbesitzern und
Kapitalisten besteht.
und irgendwie Aktionären bestehen. So. Also,
An dieser Stelle möchte ich vielleicht nochmal sagen, ich bin weiterhin auf der Suche nach dem linken Peter Thiel, der einfach unseren Quatsch finanziert, weil ich mir so denke, es ist ja einfach scheiße, dass wir als linke Aktivisten, also nicht wir beide, sondern wir als als verbreitete linke Aktivistenklasse, dass wir halt keine Kapitalinteressen vertreten und deswegen nicht einfach carte blanche bekommen und Blankoschecks ausgestellt bekommen für unseren Aktivismus, wie es zum Beispiel Charlie Kirk bekommen hat, dass er einfach durchs Land reisen konnte in den USA und irgendwelche Milliardärsfamilien um Finanzierungsspritzen beten konnte und die es ihm einfach gegeben haben, weil Charlie Kirk nun mal neben seinem ganzen rechtskonservativen Kram auch einfach Kapitalinteressen vertreten hat. Und das haben wir nicht und deswegen bin ich seit längerem auf der Suche nach dem linken Peter Thiel. Also am besten so ein Milliardärserben, der sich halt auch einfach persönlich zum Kommunisten radikalisiert hat, der jetzt aber auf ein paar Milliarden sitzt, weil er das vererbt bekommen hat von seinen Milliardärseltern. Und wenn ihr so jemanden kennt, dann meldet euch doch bitte an mail@aufrechtedemokraten.com.
Wir könnten noch so eine Anzeige bei Kleinanzeigen oder so schalten.
Genau, suche linken Peter Thiel.
Im Umkreis von deutschlandweit. So. Obwohl, nee, international. Wir sind ja praktisch internationalistisch und so weiter.
Richtig.
Und das Kapital kennt ja auch keine Grenzen. Ja.
Am liebsten im selben Stadtbezirk. Ich fahre nicht so gerne außerhalb von meinem Stadtbezirk. Ja, gut.
So, und also es geht jetzt nicht darum, irgendwie Fabian Lehr irgendwie bloßzustellen oder ihn zu widerlegen, weil wie gesagt, an dieser Definition ist gar nichts per se falsch. Mhm. Ich glaube nur, dass sie nicht besonders viel erklärt. Also wie gesagt, in diesem Sinne seines Vortrags, jetzt mit diesen linken Splittergruppen und so weiter, dass wir uns ja jetzt nicht so als so innerlings abfacken sollten, wer jetzt Kontakt zur Arbeiterklasse hat und wer nicht.
Ja.
Vollkommen verständlich. Aber ich glaube, dass viele Phänomene in der Realität mit dieser starren Zweiteilung nicht verstanden werden können. Mhm. Also zum Beispiel, dass halt heute eine Mittelschicht in großem Stile für ihr Alter vorsorgt, indem sie Anteile an Unternehmen erwerben. Das ist heute mit, keine Ahnung, Trade Republic, Scalable oder so, da fangen ja schon jüngere Leute schon sehr früh mit an. Das ist überhaupt gar kein Problem mehr. Da musst du jetzt nicht mehr irgendwie zur Bank und dich beraten lassen und so weiter. Du kannst ja mikromäßige Beträge mit deinem Smartphone in wirklich 5 Minuten gehandelt haben. So.
Mhm.
Also da müsste man sich auch die Frage stellen, was bedeutet jetzt die Frage, irgendwie Anteil an Produktionsmitteln zu haben in dieser Art von Shareholder-Kapitalismus? Dann kann so eine Theorie meiner Ansicht nach auch nicht erklären oder nicht checken, warum, und das haben jetzt zum Beispiel Steffen Mau und Kollegen in dieser Triggerpunkt-Studie gezeigt, dass ProduktionsarbeiterInnen und UnternehmerInnen, also wirklich das, was wir in einer ganz klassischer Weise in der marxistischen Theorie als ganz auseinanderliegende Klassen betrachten würde,
ja,
in Sachen Leistungsprinzip, die mit Abstand höchste Übereinstimmung haben. Also das liegt vielleicht daran, dass es heute eben so ist, dass eben die besitzende Klasse, also die Kapitalisten, die Großgrundbesitzer, irgendwas, dass die alle arbeiten. Das ist ja auch ein soziologischer Befund, der neu ist. Früher waren das wirklich irgendwelche Rentiers, die haben es dann irgendwie großbürgerlich-adelig dann halt irgendwo in ihre Landgärten verzogen. Und heute gehen die auf Top-Unis, zahlen, also kriegen von ihren Eltern Millionen gezahlt, damit die Top-Ausbildung kriegen. Und dann arbeiten die ihre 60, 70, 80 Stunden in der Woche. Also da ist ein ganz starkes Arbeitsethos. Und wenn man dann einfach nur sagt, nee, das interessiert mich alles nicht, das ist alles nur Habitus, das ist alles nur Lebensführung, das ist alles nur irgendwie Identitätspolitik, ich fokussiere mich jetzt 100% nur auf die Stellung im Produktionsprozess, müssen die für ihren Lohn arbeiten oder nicht, und dann habe ich das, dann kann ich das alles nicht fassen. Und deswegen halte ich tatsächlich einfach wenig von analytischen Theorien, die irgendwie logisch Sinn ergeben, die sauber getrennt werden können, von denen man vielleicht auch noch ein bisschen agitieren kann, aber die tatsächlich für eine differenzierte Betrachtung von Realität einfach nicht sinnvoll sind. Und da sind wir eigentlich wieder zurück bei dem Thema Geschlecht und Kinkshaming, also ich schließe jetzt wieder die Schleife. Ist halt die Frage, ist diese Art von geschlechtlicher Klassenteilung, Männer als ausbeutende Klasse, Frauen als ausgebeutete Klasse, ist die immer angemessen? Also, wie gesagt, ja, also wir können das jetzt, also statistisch gesehen, dass jetzt die Queers rausfallen, das kann man an anderer Stelle kritisieren, sondern ich möchte jetzt wirklich nur fragen, was bedeutet das? Dann gibt es ja eigentlich keine Zusammenkunft. Es gibt keine Beziehung zwischen Männern und Frauen, wo es nicht bedeutet, dass die Frau sich entweder unterordnet oder eine Kollaboration mit dem Patriarchat eingeht. Und es gibt auch keine Beziehung, wo Männer sich nicht, also zwischen Männern und Frauen, wo Männer sich nicht der Unterwerfung schuldig machen, bis eben alle Geschlechterrollen aufgelöst sind. Und diese ganzen Zwischentöne, diese komplexeren Zusammenhänge, die auch zwischen Männern und Frauen und ihren Beziehungen entstehen können, gerade auch beim Sex, können damit gar nicht erfasst werden, weil Sex einfach per Definition wahnsinnig messy ist. Und wenn man sich aber entscheidet, dann nicht nur über Sex zu sprechen, sondern auch über sexuelle Praktiken zu urteilen, dann nimmt man ja eine, ich sag mal, relativ binäre, streng zweigeteilte und damit auch undifferenzierte Brille, die man aufsetzt, um dann dadurch die Welt zu erblicken und moralische Urteile zu fällen, die ja aber per Definition ja ausgewogen sein sollten. Die sollten ja präzise sein. Moralische Urteile entscheiden ja darüber, wie wir an der Gesellschaft teilhaben. Also wenn ein moralisch verächtliches Urteil über dich gefällt wird, dann ist deine soziale Existenz in Gefahr, weil Leute sich von dir abwenden können. Das heißt, natürlich haben wir an moralische Ansprüche, moralische Urteile, sehr, sehr hohe Ansprüche, die eben gerade in Angemessenheit, in Ausgewogenheit und in Präzision bestehen. Und dann tut es nicht gut, wenn man dann ein Weltbild hat, was aber halt komplett undifferenziert nur noch zwei Schubladen kennt. Und an dieser Stelle würde ich jetzt gerne ein bisschen zu diesem Thema Kinkshaming kommen. Es würde jetzt auch ein bisschen mehr um Schmerz, härtere Praktiken und Sexualität gehen. Also wer das gerade nicht kann, nicht will, muss halt skippen. Aber gut, das Argument geht eher so wie, also geht jetzt wie folgt. Also das wird jetzt von radikalfeministischer Seite vorgebracht. Und ich habe das zum Beispiel gehört von Siobhan, oder also ihr Handle ist alles scheiße Mann, die dazu ein paar reichweitenstarke Videos gemacht hat. Deswegen würde ich sie hier zitieren. Und ihr Argument geht wie folgt. Sie sagt, es gibt häusliche Gewalt. Also da schlagen Männer Frauen, und das machen die nicht nur aus Kontrollverlust, und das machen die nicht nur aus fehlender Impulskontrolle, weil sie irgendwie ihre Wut nicht irgendwie im Zaum halten können oder so, sondern auch, weil sie das wollen. Und ich finde diesen Grundsatz erstmal richtig wichtig auch zu betonen, dass diese Gewalt eben nicht nur ein Zufall ist, dass nicht nur ein Ausrutscher, also nicht nur irgendwie, oh, ich habe jetzt, da ist mir irgendwas entglitten oder so, sondern hier geht es wirklich um einen willentlichen Akt, der ja auch gerade im Falle von häuslicher Gewalt einem stark kontrollierenden Verhalten einhergeht, was natürlich auch geplant wird, dass du da, wenn dann getrackt wird, wo ist die Partnerin, die Chats sich genau durchliest oder so, das kann ja auch irgendwie Stunden in Anspruch nehmen, das ist jetzt nicht so, oh ja. Gott, eine Notification und dann macht man die schnell auf oder so, was schon irgendwie grenzwertig wäre, sondern das kann ja auch ein systematisches Durchforsten sein, und da jetzt nur irgendwie davon zu sprechen, naja, sie haben sich halt nicht unter Kontrolle, das fasst es nicht. Also an diesem Grundsatz zu sagen, Männer schlagen Frauen auch, weil sie es wollen, im Sinne der häuslichen Gewalt, ist erstmal nichts auszusetzen.
Aber wir haben ja von Serdar Somuncu gelernt, vor 3 oder 4 Folgen, dass einfach nur, dass den Männern einfach nur die Hand ausrutscht, weil sie halt 15% mehr Muskelmasse im Gewicht haben.
Ja, also ja. Ich würde sehr sagen, groß. Argument anatomisch widerlegt.
Argument wurde gelernt von Serdar Somuncu.
Ja, wunderbar. Gut, der zweite Teil des Arguments geht dann wie folgt. Es gibt eine pornografische Normalisierung von körperlichen Gewalthandlungen beim Sex. Also da wären wir jetzt wieder beim Thema Würgen und Ohrfeigen.
Das ist das Argument von Siobhan.
Siobhan, genau. Also im Sex oder in der Pornografie ist diese Art von Sex oft zu sehen und würde damit normalisiert werden. Jetzt müssen wir dazu sagen, ja, in durchaus einem substanziellen Anteil von Pornografie finden diese Praktiken statt, aber nur in einem sehr, sehr kleinen Anteil an Pornos wird von den Darstellerinnen eine negative Reaktion gezeigt. Also nur so 1-2%. Das erstmal nur als Anmerkung. Und ich habe jetzt hier auch gerade etwas technischer und auch mit Absicht von einer körperlichen Gewalthandlung gesprochen, weil Gewalt ja voraussetzt, dass die Person, der Gewalt angetan wird, diese Gewalt halt entweder als solche benennt und sagt, das war Gewalt, oder schlicht und ergreifend halt langfristige körperliche und seelische Schäden davon getragen werden. Das muss die Person nicht unbedingt als solches benennen. Das ist dann, könnte man auch als Gewalt bezeichnen. Und wie gesagt, wir reden jetzt hier nicht nur von einer Industrie, die vielleicht auch langfristig körperliche und seelische Schäden bei wahrscheinlich sehr vielen der PerformerInnen, vor allem der Frauen, eben hervorruft. Sondern es geht ja erstmal nur um den Akt. Also ein Akt, ein Mann schlägt eine Frau beim Sex. Und was aber dann passiert in dieser Argumentation, ist eine Gleichsetzung. Und zwar wird gesagt, dass die häusliche Gewalt, die Männer gegen Frauen verüben wollen, gleichzusetzen ist mit den sexuellen körperlichen Gewalthandlungen von Männern in Pornos. Und deswegen speist sich auch der Wille, häusliche Gewalt gegen Frauen auszuüben, aus derselben Quelle wie der Wille, sexuelle Gewalthandlungen gegen Frauen auszuüben. Und diese Quelle wäre Frauenhass oder eine patriarchale Prägung. Das heißt, und das wäre jetzt das Fazit von diesem radikal-feministischen Take, alle Männer, die Frauen beim Sex schlagen, sind, bisschen überspitzt gesprochen, misogyne Gewalttäter, weil sie Frauen schlagen wollen. Also wie im Sinne der häuslichen Gewalt. Und dann dachte ich mir, ja, deswegen sind unsere Themen ja eigentlich sehr nah beieinander, Simon. Weil du hast ja auch gesprochen, du gehst auf ein Konzert, Leute hauen sich de facto auf die Fresse, so, aber eigentlich findet keine Gewalt statt. Also da ist ein aggressives Potenzial und das will auch ausgelebt werden und es ist auch körperlich, aber Leute erfahren das nicht als Gewalt. Es ist sublimiert über eine andere Ebene, auf der sich diese Leute verständigt haben, freiwillig dahin zu gehen, auch in diesen Moshpit sich rein zu begeben. Der entsteht nicht irgendwo, da gibt es bestimmte Areas. Es gibt ja auch bei Konzerten oft sogar andere Teile, wo das explizit verboten ist, wo auch Leute sich aufhalten können, die das halt einfach aus verschiedensten psychischen, physischen Gründen nicht können. Also das sind diese Räume, in diese Art von Aggression möglich ist, sind sehr contained. Und das ist ganz ähnlich zwischen Musik und Sexualität. Und was wir halt da dann auch eben haben, ist genau dieses moralische Urteil über, also von dem Phänomen oder diesem Symptom, etwas sieht von außen wie Gewalt aus, zu schließen auf die Tatsache, dass es deswegen auch Gewalt ist. Und das geht halt zurück auf die Vorstellung, dass halt Männer Täter sind, die Frauen, und dass Männer halt Frauen hassen, dass Männer im Patriarchat allesamt Teil dieser unterdrückenden Klasse sind, die Frauen ausbeuten. Und wie gesagt, diese begriffliche Setzung, dass man Männer praktisch in diese Klasse der Täter steckt, Frauen in die Klasse der Opfer oder der Ausgebeuteten, ist ja jetzt erstmal jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen. Denn natürlich ist es korrekt, dass Männer vom Patriarchat strukturell profitieren. Das heißt, mit größerer Wahrscheinlichkeit gewisse Privilegien erlangen. So, ja, das ist korrekt. Und ja, es ist auch wahr, dass Männer im Patriarchat zu Misogynie sozialisiert werden. Und es ist auch wahr, dass Männer gegenüber Frauen deshalb eher eine patriarchale Anspruchshaltung entwickeln. Und es ist deshalb auch wahr, dass Männer aufgrund all dieser Dinge so Gewalt gegen Frauen ausüben wollen. Ja, ganz sicher ist das auch der Fall. Aber erklären uns all diese Wahrheiten, all dieses, ja, das ist so, erklärt uns das, was da beim Sex vorgeht. Und ermöglicht uns diese Herleitung ein klares moralisches Urteil. Und da würde ich ganz entschieden sagen, nein. Also einfach nein. Dazu kann man zum Beispiel auch einfach mal schauen, was in der Sexualforschung so passiert. Es gibt da eine ganz großartige Sexualforscherin, die heißt Nicola Döring. Die hat wirklich schon großartige Paper verfasst. Also macht große Freude, die zu lesen. Immer interessante Themen. Und die hat auch über Rough Sex ein Paper veröffentlicht. Ein bisschen so eine Theoriediskussion, ist glaube ich so ein Praxisbeitrag. Und da sagt sie, und ich meine auch diese Frage um Rough Sex, also über diese ganzen härteren Gangarten, sag ich jetzt mal, ist ja auch schon eine alte Frage, also wie das auch feministisch einzuordnen ist. Also in den 80er Jahren diese Lesbian Sex Wars, da wurde in der lesbischen Szene ganz intensiv diskutiert, inwiefern BDSM-Praktiken patriarchale Reinszenierungen sind, auch mit den ganzen Kostümen und den Praktiken, oder ob das feministisches Empowerment ist. So klar, ist nochmal anders gelagert in Heterobeziehungen, wo Männer und Frauen beteiligt sind, aber gut. Auf jeden Fall in ihrem Paper nennt Döring einfach mal ein paar Zahlen, die vielleicht da ganz interessant sind, um das ein bisschen einzuordnen. Also 3/4 aller Männer haben schon aktiv gespankt. Also die Partnerin beim Sex mit der flachen Hand geschlagen. Was denkst du, wie viele Frauen haben ihren Partner schon gespankt? Also praktisch über ihre Lebenszeit.
Ja, ja. Also ihren männlichen Partner.
Genau, ja.
5%.
50%. Die Hälfte.
Wow.
So. Und dann, ne, da fängt es schon so, 1/4 aller Männer haben ihre Sexualpartnerin schon mal beim Sex beleidigt. Also Quatsch, in dieser erniedrigenden Weise beschimpft. 1/4 aller Männer, wie viele Frauen?
Okay, wenn das jetzt die Richtung, 40%?
Nee, das wäre natürlich jetzt wesentlich mehr noch. Das wäre auch ein Achtel. Also ne, so. Die Hälfte trotzdem. Aber jetzt nochmal die Frage nach dem Würgen, das ja auch immer diskutiert wird. Muss jetzt nicht immer raten. Also gewürgt hat jeder 5. Mann, also nur 20%. Das ist nicht ganz so verbreitet, wie man das vielleicht manchmal suggeriert bekommt. Also 80% haben noch nie in ihrem ganzen Sexualleben Hand an einen Hals gelegt. Mhm. Aber eben, also jeder 5. Mann, aber auch jede 8. Frau. So. Mhm. Das heißt, ja, es gibt Mann-Frau-Differenzen, die kann man auch feststellen und die sind sicherlich auch durch geschlechtliche Prägungen und so weiter zu erklären. Aber es ist halt nicht mal annähernd so dieses irgendwie 90-10 oder so, was man vielleicht dann im Kopf hat, wenn man denkt, praktisch Männer würden sich hier reihenweise dazu hinreißen lassen, Frauen zu schlagen und zu würgen. So ist es nicht und es ist eben auch nicht so, dass das Frauen deshalb gar nicht machen würden. Jetzt würde man natürlich... Jetzt würden auch Radfans schon sagen, ja, nee, also schlagende Frauen sind ja kein Problem, weil da wird dir jetzt nicht irgendwas Patriarchales reinszeniert. Frauen sollen bitte um sich schlagen, so ungefähr. Aber dann denke ich mir, ja, warte mal, ist jetzt irgendwie tatsächlich wichtig, wer schlägt, oder ist nicht viel wichtiger, wer eigentlich geschlagen werden möchte? Und dann haben wir noch eine Studie, die an US-amerikanischen Undergraduates durchgeführt wurde vor 3-4 Jahren, so die Ecke. Und da haben einfach die größte Gruppe an Menschen, die gerne geschlagen werden möchte, waren halt trans- und nicht-binäre Menschen, also die gesagt haben, dass sie Rough Sex mögen. Dann folgte die Gruppe der Frauen mit 42%, die das gut finden, und dann erst mit 33% die Männer. Mhm. Das heißt, mehr Frauen und Queers mochten Rough Sex als die Typen. Und es gibt noch eine weitere Studie, die durchgeführt wurde, wo sich so sexuelle Memes angeschaut wurde, die sich mit Choking, also dem Würgen, beschäftigen. Und da kam halt auch raus, dass Frauen eher dazu neigen, dieses Choking aktiv einzufordern. Die Studie heißt auch Choke Me Daddy. Manchmal ist es in so Sexualwissenschaften auch ein bisschen witzig. So. Und wenn man aber diese Linie stark macht und sagt, okay, was wollen die Leute eigentlich? Dann ist ja immer der Einwand, der auch von feministischer Seite durchaus oft formuliert wird, naja, das, was Frauen wollen, wird ihnen ja schon mit so einem patriarchalen Brainwash eigentlich in ihre Hirne gepflanzt. Und es gibt ein Buch von Sandra Konrad, das ist auch ein Bestseller geworden, das heißt Das beherrschte Geschlecht, warum sie will, was er will. Und ja, dieses psychologische Phänomen, dass du deine Präferenzen an gegebene Umstände anpasst, nennt man Adapted Preferences, gibt es. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Frauen gibt, die einfach ihre sexuellen Vorlieben an patriarchale Gegebenheiten anpassen, um vielleicht mehr likable zu sein, um irgendwie sich dem Mann unterzuordnen und so weiter, um vielleicht mehr sexuellen Erfolg zu haben oder so etwas. Also, dass man dann diese Normen so hinnimmt. Und dagegen muss man auch vorgehen und das muss man problematisieren. So. Gleichzeitig neigen wir aber alle, das jetzt über feministische Kreise hinaus, gerade in diesen linken Erklärungen dazu, diese strukturelle Ebene so sehr zu markieren, dass jegliche Form von subjektiver Entscheidungsfähigkeit ein bisschen hinten runterfällt. Mhm. Also ich meine, strukturelle Erklärungen sind ja ziemlich sicher, also wenn jetzt zum Beispiel um Migration und Kriminalität geht, dann sagt man nicht, ja, Migranten wollen alle irgendwie mehr kriminell sein, sondern es ist eine Prägung, weiß ich nicht, die damit zu tun hat, dass sie irgendwie, nee, Prägung ist nicht richtig Wort, also niedriger sozioökonomischer Status, traumatische Fluchterfahrungen, Alltagsrassismus und so weiter, also diese ständigen Formen von Ausgrenzungen, von Struggles und so weiter, führt dazu, dass natürlich dass viele Menschen mit Migrationshintergrund statistisch gesehen in einer prekären Lage sind und deswegen Kriminalität oder auch Beschaffungskriminalität da entsprechend eine Form von Ausweg ist oder keine Ahnung, wenn dann so Studien feststellen, dass Armut und niedrige Intelligenz zusammenhängen, dann würde man auch sagen, ja, das hat damit zu tun, dass Schulen schlechter finanziert sind, dass dann, ne, also wir kennen diese ganzen Argumente.
Ja.
Das ist alles sinnvoll, alles richtig, ich will das alles gar nicht irgendwie vom Tisch wischen, aber wenn zwei erwachsene Menschen, also ein erwachsener Mann, eine erwachsene Frau, etwas aushandeln als erwachsene Menschen und darüber vereinbaren, dass sie das tun werden im Bett, dann müssen wir das doch ernst nehmen und können nicht nur die gesamte Entscheidungsfähigkeit von den beiden oder auch die gesamte Formulierung von Wünschen nur auf eine strukturelle Ebene ziehen, weil damit schreibt man halt Frauen wirklich als Opfer komplett fest und sagt ihnen eigentlich, ihr checkt gar nicht, was ihr wollt, weil ihr zu doof seid, eure eigentlichen Vorlieben zu erkennen, weil ihr halt nur patriarchalen Idealen nachhängt. Und diese eigentlichen, gesunden, richtigen, normalen, natürlichen Vorlieben werden dann halt von wem erklärt? Von feministischen Figuren in der Öffentlichkeit? Ist das jetzt der Punkt, wo man wieder irgendwie hin möchte? Also das kann es ja nicht sein. Wir können ja nicht sagen, ja, wir schreiben jetzt Frauen einfach in ihrer Passivität fest und in ihrer Unfähigkeit, also praktisch eine Entscheidung zu treffen, die auch wirklich selbst gewählt ist, beziehungsweise, dass man ihnen erst, dass sie das erst können, also freie, selbstbewusste Entscheidungen treffen, wenn das, was diese freien Entscheidungen verhindert, abgeschafft wurde, nämlich das Patriarchat. Das ist doch logisch total paradox. So.
Ich meine, das erinnert mich ja so ein bisschen, oder bist du, möchtest du noch?
Nee, hack gerne ein. Ich,
also, vielleicht, ja, ich verstehe voll, was du sagst und ich würde auch bei dem allermeisten zustimmen. Ich würde aber vielleicht mal die freche Frage in den Raum werfen. Mhm. Was wäre denn, wäre es denn falsch zu sagen, Leute wollen das Falsche? Weil das ist ja das ein ähnliches Phänomen
wie
bei manchen KommunistInnen, die halt sagen,
total.
Arbeitnehmer oder die arbeitende Bevölkerung, die wählt die AfD, viele von denen wählen die CDU und die identifizieren sich mit dem Nationalstaat Deutschland, die identifizieren sich mit ihrem Unterdrücker, die setzen sich mit ihren materiellen Interessen in eins mit den Interessen vom Staat und die Interessen vom Staat sind unter anderem die Niederhaltung und Unfreihaltung der arbeitenden Bevölkerung. So, die Verhinderung der Emanzipation der arbeitenden Klasse. Und dann wäre ja durchaus ein kommunistisches Argument eben zu sagen, gut, die sind blöde, also jetzt sehr überspitzt gesagt, also nicht im Sinne von...
Die müssen es einfach nur checken.
Die sind blöd, die wählen gegen ihre Interessen und wir müssen denen erklären, was Phase ist. Wir müssen denen erklären, wie sie ihre eigene Emanzipation erreichen können.
Richtig hinbekommen.
Weil die haben es nicht gerafft und die wählen gegen ihre Interessen. Und da würde ich halt sagen...
Das ist super gefährlich. Also da muss man echt aufpassen, weil das ist... Also da kann man erstens komplett arrogant rüberkommen, weil man einfach von oben Leuten diktiert, was sie zu wollen haben.
Ja.
Und das ist ja auch was wir übrigens, das müssen wir echt mal diskutieren. Also das können wir nächstens nicht in dieser Folge machen, weil wir keine Zeit mehr haben. Aber wenn du halt immer sagst, der Staat, die Interessen des Staates sind nicht deine eigenen Interessen, dann frage ich mich halt oft, wer diktiert eigentlich die Interessen? Sind das jetzt Interessen, von denen linke Personen in der Öffentlichkeit glauben, dass sie die Interesse der Arbeiterklasse sein sollte?
Mhm.
Ne? Also...
Ja.
Das ist, da können wir nochmal ein andermal drüber reden. Ich finde das aber ganz wichtig. Und deswegen, also das stellt dir die Frage, wie stellt man dieses Interesse fest, gell?
Ich will es vielleicht noch rückbinden auf das Beispiel.
Ja, bitte.
Ich meine, was wäre denn prinzipiell, was wäre prinzipiell falsch dran? Ja, doch, was wäre prinzipiell falsch dran, wenn jetzt zum Beispiel RadikalfeministInnen sagen, ja, Frauen wollen alle das Falsche. Die wollen alle Sachen, die schädlich für sie sind, weil die sind alle dumm und verblendet. Also das wäre jetzt überspitztes Argument. Ähnlich wie mal vielleicht ein kommunistisches Argument eine kommunistische Argumentation über die arbeitende Bevölkerung lauten könnte. Die wollen einfach das Falsche und wir wollen deren Emanzipation und wir müssen denen erklären, dass sie momentan gegen ihre Interessen wollen.
Ja. Der große Vorteil bei den wirtschaftlichen Fragen, also um wirtschaftliche Verhältnisse und wem gehören die Produktionsmittel und so weiter, ist, dass ja hier mit so einer gewissen Objektivität Zielzustand auch festgestellt werden kann. Oder was wollen Menschen? Sie wollen irgendwie in Frieden und in Ruhe leben und in Wohlstand und so, dass nicht, also dass ihnen nicht nichts gehört und sie den ganzen Tag um ihre Existenz bangen müssen.
Ja.
Und man kann einfach sagen, in einer vernünftig eingerichteten Wirtschaft, gerade auch mit einer Produktivität, die so hoch ist wie die heutige, könnten wir diese Art von Wirtschaft einführen. Menschen müssen heute keinen Hunger haben. Die müssen auch nicht darum bangen, dass sie kein Dach über dem Kopf haben. Das ist heute für alle Menschen auf dieser Welt jetzt sofort möglich.
Mhm.
Dass es dann immer noch auch eben aggressive Potenziale gibt und dass Menschen auch herrschsüchtig sind und so weiter. Das wird auch nicht im Kommunismus verschwinden, aber zumindest auf dieser rein wirtschaftlichen Ebene kann man hier mit einer gewissen Objektivität argumentieren. Ja, was Leute wollen, diese Art von Wohlstand. Warum wollen Leute diese Art von Sex? Warum wollen Leute rough Sex? Und da wird es halt nicht mehr so eindeutig. Weil die Beweggründe, warum diese Art von Sexualität gepflegt werden möchte, sind extrem vielfältig. Das kann auf einer ganz basalen körperlichen Ebene anfangen. Wenn du Schmerzen beim Sex spürst oder überhaupt Schmerzen hast, dann schüttet dein Körper unfassbar viele Hormone auf. Endorphine, Adrenalin. Man kann sich da richtig in einen High bringen. Also vielleicht ist es auf einer ganz körperlichen Ebene die Möglichkeit, Schmerz auf einer hormonellen Ebene umzuleiten in lustvolle Empfindungen.
Ja.
Diese Art von Sex kann auch eine Form des roughen Spiels sein. Also ich meine, Kinder raufen und kämpfen die ganze Zeit. Das sind sehr intensive Körpererfahrungen, die nicht nur mit Schmerz zu tun haben, sondern manchmal auch einfach mit so einer gewissen Intensität und so einer Präsenz. Du bist so ganz im Augenblick, da ist nichts irgendwie links und rechts, weil es schon, es ist auch ein bisschen gefährlich so. Also da muss ja nicht akut was passieren, aber du musst auf jeden Fall sehr aware sein. Also jetzt gerade bei diesen kindlichen Raufereien und so, bei diesem Gerangel. Das kann man ja auch sexuell übersetzen. Also es kann ja ein Spiel sein. Dann ist ganz oft so, dass Rough Sex eine Form ist, um mit biografischen Traumata umzugehen. Also wenn du schmerzvolle Erfahrungen gemacht hast in der Vergangenheit, die du nicht auflösen kannst, weil Schmerzen manchmal einfach so tief sich eingegraben haben in den Körper, dass diese Wunden, die geschlagen worden sind, aus welchen Gründen auch immer, ein Leben lang offen bleiben. Und es ist einfach auch ein Teil zu lernen, dass nicht alles heilen kann oder dass Heilung auch heißen kann, dass die Wunden, die du trägst, offen bleiben können und offen bleiben dürfen.
Mhm.
Und mit diesen offenen Wunden umzugehen, mit diesen seelischen Schmerzen, heißt ja auch, dass wir vielleicht, wenn es passt und wenn wir damit umgehen können, bestimmte Teile dieses Traumas oder bestimmte in Maßen diese Schmerzen zulassen, sie anzuerkennen vielleicht als einen Teil unserer Persönlichkeit, zu akzeptieren, so unschön, der ist, also dass man sie jetzt nicht unbedingt vernichten muss oder ausmerzen muss, sondern dass man sie mitnehmen darf. Und auch das kann ein Rough Sex ermöglichen, in Kontakt zu treten mit diesen Schmerzen, mit diesen Wunden. Und nicht jeder Schmerz beim Sex ist triggernd und nicht jeder Schlag ist retraumatisierend. Auch hier wieder würde ich mich ganz stark gegen so eine mechanistische Vorstellung von Menschen oder noch mechanistischeres Vorstellung von Trauma entgegensetzen. Natürlich kann ein Schlag oder auch ein Schmerz Trauma retraumatisieren, also ein Trauma in einer Weise wieder hervorrufen, dass du es nicht bewältigen kannst. Aber es kann ja auch gerade genau das Gegenteil sein. Also dass die erotische und lustvolle Umwendung mit einem Menschen, dem du vertraust, den du liebst, mit dem du es abgesprochen hast, dass es eine Bewältigung sein kann, dieses Schmerz, weil du ihn zu teilen zulassen kannst, ihn durchleben kannst und dann aber auch wieder lösen kannst.
Hm.
Und das mit dem Trauma kannst du auch weiterführen. Du musst ja nicht sagen, das ist nur ein persönliches, biografisches Trauma. Auch gesellschaftliche Traumata, gesellschaftliche Erfahrungen von Ohnmacht oder von mir aus geschlechtlicher Zurichtung können dadurch irgendwie sublimiert werden. Da sind wir wieder bei dem Begriff wie bei dem Konzert.
Ja.
Also wenn jetzt Frauen irgendwie auf eine Weise sein müssen, Männer auf die andere Seite, dann kann das ja, also, und das kann ja auch irgendwie Reibung verursachen und Schmerz und Widerstand, ne? Also persönliches Leid oder ein Gefühl von Unfreiheit, indem du dich als Frau eben zu fügen hast, den Geschlechternormen oder als Mann auch in Teilen. Das heißt, auch hier kann ja wieder spielerisch das Ganze ein bisschen umgewendet werden. Vielleicht dieses Leid, was man im Alltag erfährt, plötzlich zu einem Spiel werden, ein bisschen dynamisch werden. Man kann so das Gefühl haben, hey, ich kann darüber entscheiden. Ich kann es auch einfach wieder lassen. Also wir können auch wieder da raustreten aus dieser Art des Kontaktes. Und ja, das kann sexistische Machtverhältnisse reproduzieren, wenn man es dann einfach nur so fortführt. Aber ich finde Reproduktion auch so einen wahnsinnig ausgelutschten Begriff. Also ich meine, Reproduktion wird ja heute fast gleichbedeutend mit Wiederholung verwendet. Mhm. Also wenn man einfach nur etwas von außen tut, es sieht ähnlich aus, hat man es gleich reproduziert. Nee, Reproduktion setzt ja noch voraus, dass man diese Machtverhältnisse durch Wiederholung stabilisiert. Also Wiederholung ist nur ein Aspekt von Reproduktion. Aber wenn du praktisch mit einer Person abseits von der Öffentlichkeit darüber sprichst, gewisse Dinge zu tun und beide überlegen sich das und schlafen mal nach drüber und sagen, ja, wir probieren uns das aus und tasten uns da langsam ran. Ich sehe nicht, wo da Machtverhältnisse stabilisiert werden. Also Radikalfeministinnen mit ihrer sexkritischen oder sexnegativen Einstellung verwechseln einfach die Oberfläche mit den dahinterliegenden Gründen und Dynamiken und sagen einfach, alles, was aussieht wie Gewalt, ist Gewalt. Und das wirkt etwas pointiert so, als würde man Frauen halt sagen, hey, ihr könnt alles begehren, was ihr wollt. Ihr dürft jeden Kink haben, den ihr wollt. Also wir schämen Frauen ja nicht für ihre Vorlieben. Aber wehe, sie leben das mit einem Typen aus. Weil dann ist der Typ auf jeden Fall ein Täter und sie ist zu doof, das zu kapieren. Also ja, das ist so eine Art von Kink-Shaming, wo ich wirklich sage, da kommen wir nicht zurecht, zumal ja auch in einem Sex, also gerade wenn er so Rollen hat wie Top und Bottom und so weiter, ganz auch komplexe soziale Dynamiken passieren können. Was ist denn mit Service-Tops? Also Leute, die auf der äußeren Ebene würgen, schlagen, knebeln, fesseln, sich irgendwie einen abrackern, penetrieren und so. Aber eigentlich als Service-Tops praktisch vorher, naja, fast so eine sondern so eine Checkliste bekommen habe, okay, das machen wir jetzt, das machen wir jetzt, das machen wir jetzt und so und die ganze Zeit Check-in machen, ist alles okay und so und das noch weiter, ja, okay, und dann sind sie wieder in ihrem, also, was ist mit diesen Service-Tops, was ist mit Power-Bottoms, was ist mit Pillow-Princesses, was ist mit Switches, also mit Leuten, die die ganze Zeit irgendwie auch wechseln, also es macht einfach von vorne bis hinten keinen Sinn, wenn man sich nur ein kleines bisschen mit BDSM-Kultur und Konsenskultur und diesen Formen von Praktiken auseinandergesetzt hat, dann so pauschal über sie moralisch zu urteilen. Also menschliche Sexualität hat einfach dunkle Seiten und das ist ja gerade die unfassbare Kraft der Erotik, diese ganzen biografischen Leiden und gesellschaftlichen Missstände und auch erotischen Abgründe von Menschen aufzunehmen, zu absorbieren in was Lustvolles, in was Schönes, in was Freiwilliges, in was Exzessives, in was Liebevolles zu wenden. Und liebevoll muss halt nicht heißen, dass man einfach nur kuschelt und knutscht. Und das kann alles überhaupt nicht verstanden werden, wenn man bei so einem zweiwertigen Geschlechterbegriff hängen bleibt. Und deswegen würde ich mich da ganz klar gegen aussprechen. Das war mein Plädoyer.
Donnerwetter. Das fand ich war eine sehr schöne...
Bisschen Überlänge. Aber
das war sehr schön, vor allem eine sehr schöne.
Ich wollte unbedingt mal Kink-Shaming mit Fabian Lehr irgendwie verknüpfen.
Ja,
das war ein großes Anliegen.
Es ist, aber war ja auch eine sehr schöne Rückbindung auf das, was ich gesagt habe über die Sublimierung von Gewalt oder Gewalterfahrungen. Und ein weiteres Mal, würde ich sagen, haben wir unsere Themen unbewusst aufeinander abgestimmt.
Super. Ja, Leute.
Super.
Das war unsere erste Videopodcast-Folge von Aufrechte Demokraten.
Oh mein Gott.
Ja, wir freuen uns sehr, wenn ihr bei Steady auch aufrechtere DemokratInnen werdet.
Richtig.
Die höchste Stufe ist Frank-Walter Steinmeier. Ich habe mir gerade noch gedacht, eigentlich müssten wir so ein 100er-Pack Frank-Walter Steinmeier Autogrammkarten kaufen. Und immer wenn eine Person Frank-Walter Steinmeier-Supporter wird, gibt's eine Autogrammkarte.
Ja, ich glaube, man kann, ich weiß nicht, ob man mehr als eine Autogrammkarte.
Wir fragen da mal nach.
Wir fragen mal nach. Wir fragen einfach, ich seid ihr
meine Connection DMs. Ins Schloss Bellevue.
Richtig.
Werden wir mal anzapfen. In diesem
mein
Sinne.
Mein Lieber.
Simonchen,
wunderschön.
Ich hab dich ganz
doll lieb. Bis nächste Woche.
Es war sehr schön. Bis dann. Tschüssi.
Tschüssi.